Das Jazzgespräch. Und wir sind auf Sendung. Hallo Stefan, hallo ihr da draußen.
Hallo Dieter und ein herzliches Willkommen an unseren Hörerinnen und Hörern auf der ganzen Welt.
Zum und 101. Jazzgespräch.
Und 101. Jazzgespräch, würde ich sagen.
Ja, es ist richtig, ja.
Ja. Okay. Gut, heute haben wir einen Musiker im Visier, der wahrscheinlich ein wenig unterschätzt wurde in seiner Karriere oder, wenn nicht unterschätzt, dann doch ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, obwohl er viel bekannter sein sollte, als er geworden ist. Und es handelt sich um Marion Brown. Das ist ein Mann, ja, nur um keine Verwechslungen da aufkommen zu lassen. Marion ist in Amerika auch ein gebräuchlicher Männername. Marion Brown, 1931 in Atlanta geboren. Dieter, erzähl uns ein bisschen was über den Herrn.
Das Historische, mein lieber Stefan, wirst du uns dann sicher liefern. Ich fange wie immer an, so ein bisschen vielleicht den musikalischen Kosmos kurz zu entwerfen, so wie ich ihn wahrnehme, und freue mich auf die andere Sichtweise von dir, lieber Stefan. Marion Brown ist, wie du ganz richtig gesagt hast, einer, wahrscheinlich sogar wirklich einer der unterschätztesten Jazzmusiker seiner Generation und eigentlich des gesamten Jazz-Universums. Hat auch leider Gottes relativ kurze Zeit für die Bedeutung, die er hat, nur geschaffen. Ist dann gesundheitlich bereits in den 90er Jahren schwer bedient gewesen und ist dann sogar in Vergessenheit geraten, bevor er dann in späteren Jahren wiederentdeckt wurde und von wohlmeinenden musikalischen Genossen, wenigstens aus dem Heim, in dem er verkommen wäre, dann herausgeholt wurde. Was da Marion Brown für mich ist, er ist so ein bisschen ein Missing Link, würde ich sagen, zwischen unseren beiden großen Saxophonisten, dem John Coltrane und dem Ornette Coleman von der Stilistik, obwohl sein Lehrmeister oder wenn man so will, Godfather eigentlich der Archie Shepp war, zu dem später sicher noch einiges. Aber für mich ist der Marion Brown so wirklich zwischen diesen beiden in seiner Stilistik. Er ist weitestgehend im Free Jazz beheimatet. Und was ich meine mit zwischen Ornette Coleman und John Coltrane beheimatet, er hat diese Lyrik und diese spirituelle Schwere vom John Coltrane, nämlich schwer im Sinn von Bedeutung, und gleichzeitig aber auch dieses harmonisch, fast ein bisschen hektische, das Ornette Coleman in die Musik eingebracht hat, spielt auf beiden Klaviaturen großartig, finde ich, und beweist auch, speziell auf späteren Records, dass er Free Jazz nicht nur sozusagen quasi sehr energetisch kann, sondern dass er einen extrem lyrischen Ton einbringt. Und wenn man den Marion Brown hört, sich bewusst seine Werke anhört, dann wird einem erst bewusst, wie wichtig der gewesen ist für das große Werk Ascension von John Coltrane, eines der ganz großen Free Jazz Werke. Dann hört man ihn so richtig aus Ascension wieder raus, mit seinem eigentlich sehr lyrischen Free Jazz Ton. Was sagst du, Stefan?
Ja, ich denke, du hast jetzt mal jemanden vergessen, der ja sein Mentor wurde und der eine wichtige Rolle in seinen Anfängen gespielt hat, nämlich der Archie Shepp.
Habe ich ihn nicht erwähnt?
Den Ornette Coleman und den John Coltrane erwähnt.
Wir werden es dann später nachhören. Ich bitte, gesagt, wir kommen auf den Chap auch, wie auch immer.
Okay, vielleicht habe ich jetzt überhört, ja. Aber vielleicht kurz zu ein paar so Stationen aus seinem Leben, bevor ich dann auf deine Frage zurückkomme. Also er ist im Grunde der Intellektuelle unter den Jazzmusikern. Er hat verschiedene Studien gemacht, unter anderem hat er Jura studiert, ist dann ab 1960 in New York gewesen und hat Mitte der 60er Jahre dann schon bei bedeutenden Aufnahmen mitgetan. Du hast Ascension gerade erwähnt von Coltrane, im Jahr 65 aufgenommen, 65 auch bei Fire Music dabei, dem Archie Shepp Album, ist dann 1967 nach Europa gegangen, war dort 3 Jahre, hat viele Aufnahmen gemacht, unter anderem auch mit deutschen Free-Jazz-Musikern wie Gunter Hampel. Und ist dann Anfang der 70er Jahre wieder zurück nach Amerika und hat da verschiedene Tätigkeiten an Colleges bzw. Universitäten übernommen. Und er war Master in Musikethnologie. Also er hat sich also offensichtlich auch wissenschaftlich sehr mit Musik beschäftigt. Was war jetzt nochmal die Frage?
wie du den Archie Shepp musikalisch erlebt hast.
Marion Brown.
Marion Brown. Leute, heute haben wir so einige Aussetzer. Ja, bravo.
Könnte glauben, wir haben schon viele Gläser mit hinter uns, da wäre wir gerade Mittag. Nein. Ja, musikalisch, also du hast, ja, Free Jazz, das passt schon. Das war aber nur eigentlich bis in etwa 1970, 71, dann hat er sich eher gewandelt in seinem Spielverhalten. Es ist dann lyrischer geworden, es ist spiritueller geworden. Er hat dann noch später ein bisschen Funky und Reggae Einflüsse übernommen, hat viele Duette gemacht, unter anderem mit Mel Waldron, aber auch mit Gunter Hampel, zu dem kommen wir später. Komischerweise ist für mich, also von ein paar Ausnahmen in den 70er Jahren abgesehen, die ersten Jahre, also die Jahre um die Mitte der 60er Jahre, die spannendste Musik entstanden. Und meine Theorie ist ja, nachdem diese Aufnahmen auf ESP entstanden sind, das ist ein Free Jazz Label gewesen, das aber eigentlich immer unter finanziellen Schwierigkeiten gelitten hat, war das wohl ein Punkt, warum er nicht so bekannt geworden ist wie andere. Er hat zwar die Gelegenheit gehabt, im Jahr 66 auf Impulse ein Album aufzunehmen, offensichtlich von John Coltrane und oder auch Archie Shepp gefördert. Aber er ist leider nicht dort geblieben. Er ist dann wieder zu ESP gewechselt und dann war er mal bei Arista und so weiter. Das sind alles ja, Labels, mit denen man als Musiker wahrscheinlich langfristig nicht glücklich geworden ist. Und das könnte eine Rolle darin spielen, warum er nach Europa gegangen ist und sich dort dem, ja, sehr innovativen, aber wenig gehörten Free Jazz verschrieben hat.
Und da schreibe ich voll, und dass da Marion Brown einer ist, der dann letztendlich in Europa landen musste, das drängt sich geradezu auf. Wir haben in den letzten Sendungen oft über amerikanische Musiker gesprochen, die erst in Europa dann gewürdigt wurden. Und bei Marion Brown ist das noch naheliegender, finde ich. Stefan, du hast es eh mehr oder weniger geistig schon in den Raum gestellt. Der Marion Brown, der wirklich dem Free Jazz sehr, sehr stark verhaftet war, hat eigentlich, finde ich, Zeit seines Lebens anspruchsvolle Musik gemacht, im Sinne durchaus auch für den vielleicht weniger im Free Jazz bewanderten, durchaus auch anstrengende Musik. Das, was vielleicht für als Kassengift gewirkt haben mag, selbst bei den kleinen Labels, ist natürlich aus heutiger Sicht für uns Jazz-Historiker, die wir uns ja auch gerne dem, wie soll ich sagen, dem einzigartigen, idiosynkratischen zuwenden, eine große Freude, weil eigentlich ist jede seiner Platten so gewesen, auch die späteren, wo er dann ein bisschen lyrischer wurde, wo er teilweise, wie du gesagt hast, eigentlich fast in die Fusion eingedrungen ist. Er hat nie in Klischees gespielt. Der einzige Wiedererkennungswert ist gewesen, dass sein Ton A, immer lyrisch ist, finde ich, und B, es keine einzige Platte gibt, wo er nicht zumindest von gewissen Licks her so in diesen Free Jazz hineingleitet, bis auf Vista vielleicht, was ich ausgesprochen sympathisch finde. Also er hat sozusagen, wenn man so will, auch die kommerziellste Platte, die er gemacht hat, dann immer ein wenig verunreinigt mit anspruchsvoller, schwer zu hörender Musik. Beispiele dazu kommen sicher später noch. Ich finde es ungeheuer sympathisch. Nicht umsonst und nicht zuletzt deswegen gibt es ein paar Platten, die ich hochschätze, weil sie wirklich eigenständig sind und weil sie so richtig diesen Widerspruchsgeist, den da Marian Brown für mich ausstrahlt, eben nur zwischen dem lyrischen und dem wilden Free Jazz und dem übrigens auch sehr rhythmischen, das haben wir bis jetzt noch gar nicht betont. Er hat sich sehr, sehr mit Rhythmik auseinandergesetzt und auch das ist, finde ich, in ganz, ganz vielen Werken zu hören. Also der hohe Anspruch, den er an seine eigene Musik hatte, wo er durchaus sicher auch Publikum vergrault hat, das würde ich ihm sehr hoch anrechnen.
Ich glaube, wir haben verabsäumt zu erwähnen, was er eigentlich spielt.
Naja, Saxophon, ja. Dadurch, dass ich schon gesagt habe, dass er so ein bisschen zwischen den beiden großen Meistern war, habe ich es zumindest in den Raum gestellt.
Ja. Also Altsaxophonist Marian Brown. Der übrigens, wenn man ihn so sieht auf den Covern, die ja nicht immer sehr vorteilhaft waren, immer ein bisschen krank ausschaut. Ne? Vielleicht, weil er so dünn und so mager war.
Ja, stimmt. Der schaut aus wie ein, jetzt hätte ich fast gesagt, wie ein Biafra-Kind, um Gottes Willen. Ich glaube, das ist nicht mehr politisch korrekt heutzutage. Er schaut wirklich aus wie ein Hungerhaken mit den großen Basedow'schen Augen. Aber er hat ein sehr, finde ich, sehr schön sensibles Gesicht irgendwo. Das drückt schon aus, wie sehr er in die Tiefe der Emotionen mit seiner Musik eindringen kann.
Und ist doch fast 80 geworden, ne?
Ja, 79, ja. Aber dürfte die letzten Jahre seines Lebens wirklich nicht mehr in gesundestem Zustand gewesen sein und hat leider Gottes auch musikalisch nichts mehr von sich gegeben.
Das ist richtig.
Die Sachen, die da später rausgekommen sind, sind dann eigentlich immer Aufnahmen von früher gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich würde mich zu sagen trauen, nicht zum ersten Mal, ich weiß es, ich laufe Gefahr, das inflationär zu verwenden, aber diesmal muss ich es wirklich sagen, wenn man irgendwo beim Stöbern auf einem Flohmarkt auf eine Platte von Marian Brown trifft und sie halbwegs von der Qualität einordnen ist, dann kann man blind zugreifen, weil es ist jedenfalls gute Musik drauf, der hat fast nichts gemacht, was nicht irgendwo einen interessanten Aspekt hatte, ganz abgesehen davon, dass man höchstwahrscheinlich ein wertvolles Stück Vinyl in der Hand haben wird, weil er hat immer relativ geringe Auflagen gehabt und wenn es eine Platte ist, die wirklich original aufgenommen wurde, dann hat man eine von wenigen Exemplaren, die wahrscheinlich noch erhalten sind, in Händen.
Ja, ich dämpfe gleich die Erwartungen. Es wird schwierig werden.
Ja.
Viel gibt es nicht.
Dafür dankenswerterweise, sie werden jetzt gerade einige seiner klassischen Werke aus den 60er und 70er Jahren wieder aufgelegt auf Vinyl, also leider.
Also das musst du jetzt dann im Einzelnen erwähnen, das habe ich nicht.
Nein, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich habe mich erfahren, auch mit dem einen oder anderen noch eindecken können. Da kommen wir dann jetzt gleich dazu. Ich denke, wir können einsteigen, gut. Stefan, in die Diskografie.
Ja, die Diskografie beginnt eben 1965, also in dem Jahr, in dem er eben bei Ascension und Fire Music mitspielt, auch mit einem eigenen Album, das heißt schlicht und einfach Marian Brown Quartet, ist auf, wie gesagt, ESP erschienen und hat als Mitmusiker den Rashid Ali, das ist der Drummer, der dann den Elvin Jones abgelöst hat im John Coltrane Quartett bzw. Quintett. Ja, und einen besonderen Bruder, den man leider viel zu selten gehört hat auf den Aufnahmen, nämlich Alan Shorter, Bruder von Wayne Shorter an der Trompete oder am Flügelhorn. Und dieses Album Marian Brown Quartet ist, ich würde sagen mal, Avantgarde at its best, dynamisch mitreißend, cool. Ja, einer der bekanntesten Stücke von ihm ist da gleich drauf, Capricorn Moon, mit dem auch unsere Playlist beginnt, die ihr auf Spotify findet.
Und das Werk schließt mit einem Original von Alan Shorter, Mephistopheles, das der Alan Shorter dann auch auf einer seiner wenigen Platten, glaube ich, selber auch nochmal rausgebracht hat. Ich schließe mich dir vollinhaltlich an und auch emotional. Das ist wirklich Musik vom Feinsten. Die Platte ist leider, glaube ich, wirklich nur auf Discogs oder anderen Plattformen zu erwerben. Und wer nicht bereit ist, 100 Euro oder mehr auszugeben,
der kann die CD kaufen. Es gibt, ja, ich sage jetzt einmal, mit einem weinenden und einem lachenden Auge die Vorgehensweise eines Schweizer Labels, ich glaube, Headhut heißen die.
Die Headhut, genau, die.
Ja,
richtig.
Die, Das lachende Auge ist, dass die Aufnahmen ausgraben, die es wirklich nirgendwo anders mehr gibt und auf CD jeder veröffentlichen in guter Qualität. Der Nachteil ist, sie tun oft zwei Alben zusammen auf eine Disc, weil eh der Platz da ist. Und ich mag das nicht so besonders gern, weil wenn die nicht wirklich einen Zusammenhang haben, dass es zum Beispiel die gleiche Aufnahmesession ist, dann heute von dieser Politik relativ wenig. Ja, aber vielleicht noch kurz zum Alan Short ein paar Worte. Ich habe von dem noch nie eine Platte gesehen. Es ist mir noch nie eine Platte untergekommen, weder von der Plattenbörse noch in irgendeinem Geschäft noch sonst wo.
Absolut, absolut. Und wenn man sich einbildet, man möchte eine haben, so wie ich das eine Zeit lang getan habe, mir fallen jetzt nicht einmal mehr die Titel ein, aber ich hatte zwei Platten von ihm im Fokus. Ich glaube, mehr hat er gerade rausgebracht unter eigenem Namen. Und es ist absolut unmöglich, die irgendwo zu kriegen. Und wie immer, fast schon Zetrum Censeo-mäßig möchte ich sagen, ein kurzer Wink an die Wiederveröffentlichungspolitik der Labels da draußen, Leute. Dankenswerterweise legt ihr ja eh auch Dinge auf, die auch jetzt nicht wahnsinnig viele Hörer finden werden, Free Jazz-Dinge und ähnliches. Aber Alan Shorter solltet ihr euch wirklich mal auf die Liste nehmen. Da gibt es ganz sicher ganz, ganz viele Jazzer, auch aus dem neuen und jüngeren Bereich, unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen um die 20, 30, die sich ernsthaft mit Jazz auseinandersetzen, die mit Sicherheit dankbar wären, wenn man die Alan Shorter Platten wieder auflegen würde.
Er hat leider nur zwei Alben unter seinem eigenen Namen aufgenommen, habe ich gerade nachgelesen, nämlich
Genau.
Orgasm 1968 und Tess Ezard 1970. Sie wurden 2004 und 2005 von Verve Records wiederveröffentlicht, aber unter meinem Radar offensichtlich.
Wurden sie? Wann hast du
Bei
gesagt, wurden sie?
2004 und 2005.
Ja, shit. Offensichtlich in so geringen Auflagen und
Ja,
so unter der Wahrnehmungsschwelle.
genau.
Ja. Also liebe Produzenten-Community, gebt euch einen Stoß bitte. Zwei Stück. Seid
Jetzt,
nicht so.
genau.
Bringt es wieder
Schickt
aus.
uns das.
Schickt es uns. Ne? Oder macht eine Sonderauflage. So ein 2000 Stück. Ja, bitte.
Ja. Gut, zurück zu Maron Brown. Jubilee 1966 erschienen auf Fontana, also wieder einem Label, das unter der Wahrnehmungsschwelle ein bisschen läuft, zumindest was den Jazz betrifft. Ansonsten kenne ich das schon. Dazu muss man sagen, Jubilee war die einzige Session, bei der der Alan Shorter und der Kraken, wie haben wir ihn genannt,
Ich glaube, Gratian Moncure, wenn
Gratian
ich.
Moncur, was auch immer, zusammen gespielt haben. Am Bass wieder Reggie Johnson, so wie beim ersten Album und ein gewisser Beaver Harris und Benny Maupin, den wir auch kürzlich einmal hier in der Sendung hatten. Also nicht als eigene Sendung, aber irgendwo ist der, ja, genau, ich weiß schon, beim Lee Morgan
Ja, na,
mitgelaufen.
alle genannten Herren, Stefan, sind ausgewiesene Größen des Free Jazz
Ja,
geworden und gewesen.
und die Summe ist mehr als
Als die
die
Einzelteile.
Einzelteile
Ja.
summiert, oder das gesamte Jubilee ist genauso wie das Maren Brown Quartett
Ja.
ein hervorragendes Album geworden. Gibt es nicht einmal auf Spotify, das warst in der Playlist leider nicht vertreten, aber eben wie auch das erste Album, ich glaube, gemeinsam mit dem ersten auf diesem Headhut Records CD erschienen.
Auch da muss ich wirklich wiederum sagen, wie bei Alan Shorter, Jubilee, das täten sie euch aus den Händen reißen, liebe Produzentengemeinde. Legt das bitte wieder auf. Das ist eine wirklich großartige Platte.
Genau. Jo, das nächste Album ist dann das erste, nicht das letzte, aber das einzige in den 60er Jahren auf Impulse Records erschienene. Sagst du mal was dazu vielleicht?
Ja, sehr gerne. Es ist irgendwo für mich so ein bisschen der kleine Bruder von 4/4 Train vom
Ist
Archie
klar.
Shepp. Er hat nämlich sozusagen in der Anspielung auf dieses wirklich großartige Werk von Archie Shepp seine Platte 3/4 Shepp genannt. Und wie du sagst, auf Impulse erschienen. Wahrscheinlich eines seiner ganz großen Werke, wenn man zwei Platten von Marianne Brown haben möchte, dann ist eine wahrscheinlich diese hier. Es ist nicht unbedingt meine Lieblingsplatte von ihm, was aber eher daran liegt, dass er so viel Tolles anderes gemacht hat, zu dem wir später noch kommen werden. Aber es ist eine absolut empfehlenswerte Platte. Es ist ein sehr, sehr spannendes Changieren zwischen Free Jazz und kammermusikalischer Avantgarde, finde ich. Sehr eigenständig, sehr eckig, sehr kantig, durchaus anstrengende Musik, nicht für jeden Nachmittag geeignet. Er hat wieder die Avantgarde versammelt, ähnlich wie der Herren des gerade genannten Jubilee spielen mit. Es ist der Dave Burrell, es ist der Gratian Moncure, der dritte dabei, der Beaver Harris ist wieder dabei. Und ja, er denkt ein bisschen sozusagen quasi so die musikalische Welt seines Ziehvaters Archie Shepp auf dieser Platte weiter. Feine Sache, muss man sagen.
Ja, ich gebe da übrigens vollkommen recht, das ist auch nicht meine Lieblingsplatte von Marianne Brown, aber es ist die bekannteste wohl. Vielleicht deswegen, weil sie auf einem großen Label erschienen ist. Und Three for Shepp täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass es nicht drei Stücke sind auf dem Album, sondern sechs, eher kurze. Drei Kompositionen von Marianne Brown selbst und drei Kompositionen von Archie Shepp und deswegen wahrscheinlich auch der Titel Three for Shepp.
Ja, das wäre durchaus naheliegend, dass das aus der Ecke kommt. Genau, weil quasi er hat drei Shepp-Stücke und hat drei Stücke für Shepp dann sozusagen drauf.
So könnte ich das
erklären.
Ja, und
aber ich denke, es ging sicher auch ein bisschen um das Wortspiel.
Ja, natürlich.
Four for Train und dann Three for Shep.
Genau. Hätte ja heißen können Five for Shep, aber...
Ja, zum Beispiel. Was auch immer. Aber das wäre nicht Marion Brown gewesen, weil dann hätte er sich ja über seinen Meister erhoben.
Hinweggesetzt, ja.
Er ist wirklich in seiner gesamten Art, glaube ich, ein sehr, sehr bescheidener, feinsinniger Kerl gewesen. Ja, vielleicht fast ein bisschen, selbst in der sehr avantgardistischen Jazzwelt, ein Exote, der ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, fast unter die Räder gekommen ist. Noch einmal drücken wir beide, glaube ich, unser Bedauern darüber aus, dass er weniger auch abgreifbar ist mit seinen Platten momentan.
Ich weiß es nicht, aber es wird schon seine Gründe haben, warum Marianne Brown im Jahr 66 dann wieder zurückgewechselt ist zu ESB und dort die Aufnahme gemacht hat für das Album Why Not mit Stanley Cowell und Rashid Ali und einem gewissen Norris Jones. Es ist wieder ein Top-Album. Es ist vielleicht ein bisschen schwächer als die Aufnahme zuvor, weil der Free Jazz auf Why Not schon häufig auch ins sehr Anstrengende kippt. So habe ich zumindest empfunden. Dennoch ist es ein Album, das man eigentlich haben sollte.
Das mal absolut, ja. Wenn man sich mit Brown beschäftigt, dann macht man gar nichts falsch, diese Platte haben zu wollen, muss man sagen, weil kriegen wird man es eh nicht. Ja. Was ich noch in Erinnerung habe vom Hören ist, dass für mich da so am ehesten bereits diese afrikanische Anmutung in seiner Musik trotz des Free Jazzes durchhörbar ist. Es ist wirklich sehr rhythmisch, sehr polyrhythmisch. Gerade auf der Platte, finde ich, kommt sehr, sehr deutlich zur Geltung, dass er sich sehr, sehr stark, auch fast intellektuell, möchte ich sagen, mit dem Thema Rhythmik und Polyrhythmik auseinandergesetzt hat. Anstrengend, aber wirklich sehr, ich möchte fast sagen, hypnotisch.
Ja, und jetzt kommen wir 1967 zu einem insofern ein bisschen anderen Album, weil es hier erstmals eine Trio-Aufnahme gibt. Die ist schon in Europa aufgenommen worden, ich glaube in den Niederlanden, wenn ich mich erinnere richtig, namens Porto Novo. Ich weiß nicht, ob es das du ein bisschen im Kopf hast, aber da gibt es einen gewissen Han Benning am Schlagzeug, der wirklich die Scheiße aus dem Körper trommelt. Das Trio spielt sehr free, es erinnert mich ein bisschen an die Vandermark-Trios. Und ist weiterhin ein weiteres Album, das man haben sollte, ne? Porto Novo.
Absolut. Ich darf vielleicht noch ergänzen, neben Han Benning an den Drums und natürlich Marion Brown am Alto-Saxophon, und du hast mir den herausfordernden Part überlassen, spielt am Bass der Martin van Rechteren Altena.
Okay, sehr schön. Ja.
Lieber Martin, hallo, willkommen in der Jazz-Community. Wie du sagst, sehr viel mehr dazu ist zur Musik nicht zu sagen. Wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden. Es ist wirklich Musik auf höchstem Niveau. Das Lustige ist, wenn man sich in die Marion Brown-Welt so richtig hinein versenkt, könnte man durchaus auch als wir schrägen Gemüter, die dem Free-Jazz und dem avantgardistischen Jazz sehr zugetan sind, kommt es uns doch manchmal, glaube ich, so, Steffen, dass man sich sagt, okay, jetzt ist dann auch schon wieder genug. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei all den Werken von Marion Brown habe ich mir nie gedacht, es ist genug. Er gewinnt jeder seiner Platten, wo er Fridges spielt, was Idiomatisches, Eigenständiges ab, so dass es wirklich eine Freude ist. Stichwort Freude. Diese Platte ist immerhin 2020 am Record Store Day als Special Edition rausgekommen in Red Colored Vinyl.
Sag mal, was ist das?
Ja, und obwohl nur auf 1500 Stück limitiert, wäre das meine erste Empfehlung. Die sollte man noch auf den einschlägigen Plattformen, wir nennen sie gerne, würde ich sagen, weil sie ja sich sehr verdient machen, HHV beispielsweise oder JPC, müsste man die eigentlich kriegen können zu einem absolut anständigen Preis. Zugreifen. Der Vorteil von den Dingen ist, selbst wenn da eine Limited Edition mit 1500 Kopien weltweit rauskommt, die Musik ist halt nicht so zugänglich, dass sie in Massen von der Community abgegriffen wird. Aber irgendwann einmal ist auch die Go, also Lellen.
Ist die Aufnahmequalität okay? Also die Pressqualität?
Sensationell gut. Rote Platte, ich habe Angst gehabt. Es ist 140, 180 Gramm Vinyl. Selten so eine laufruhige Platte gehört. Kein einziger Kratzer, kein einziger Knacker, gar nichts. Also wirklich, Stefan, schau, ob du das kriegst. Und die Alte draußen.
Ja, ich habe das Album ja auf CD. Ich werde das auf Vinyl nachkaufen, bevor wir die Sendung ausstrahlen, weil dann gibt es das eh nicht mehr.
ja, das ist, die Gefahr besteht.
Gut, aber das nächste Album, das weiß ich, dass es das gibt auf Vinyl. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass das aufgelegt worden ist. Es ist eine Filmmusik, Le Temps Fou. Wahrscheinlich auch in Frankreich aufgenommen. Und zwar ist es die Musik zu einem Film von Marcel Camus, Un été sauvage, also ein brutaler Sommer. Ich habe den Film nicht gesehen. Kennst ihn du?
Ja, als alter Theaterfilm und Medienwissenschaftler kenne ich den Film. Wie eigentlich alles von Marcel Camus, sehr, sehr einnehmend, finde ich. Bisschen wieder anstrengender Tobak, ein bisschen so wie die Novel Vague-artig. Und so ist auch die Musik. Ich muss sagen, ich bin sowas von beglückt gewesen, dass diese Platte offensichtlich in vernünftigen Stückzahlen wieder rausgekommen ist. Und zwar in einem wunderschönen Cover. Die Franzosen haben so eigene Arten gehabt, teilweise ihre Platten Cover dann zu machen. Das ist nämlich, da sind so Laschen oben und unten auf der Platte drauf, also umgeknickt und dann erst geklebt. Typisch Französen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
So wie sie ihre Autos auch machen. Ja. Sozusagen, wie soll ich sagen, optisch immer sensationell, genau, aber alles irgendwie so ein bisschen schmissig, so hingefetzt. Wunderschöne Platten. Und das ist, ich sage ganz ehrlich, das ist meine Lieblingsplatte von Marion Brown.
Ah, wirklich?
Ja, alleine schon wegen der ersten Nummer auf der zweiten Seite. Boat Rock, das wäre meine Empfehlung. Weiß nicht, ob du es auf die Playlist genommen hast.
Warte mal schauen, was ich auf der Playlist habe von Le Temps Fou. Nein, ist nicht auf Spotify.
Dann schaut, dass ihr euch die Platte besorgt und hört gleich mal als erstes die erste Nummer auf der zweiten Seite, Boat Rock. Es ist wirklich, der Rhythmus ist total rockig und er fegt aber avantgardistisch, free-jazzig drüber. Es ist so ein Spaß, wie ich es das erste Mal kennen habe und gedacht, okay, was ist das jetzt bitte? Das ist ein Rockrhythmus, das ist sensationell gut.
Übrigens die erste Kooperation mit dem Gunter Hampel.
Ja, richtig.
Der ja unseren Hörern bekannt sein sollte aus der fünfteiligen Serie Jazz spricht Deutsch. Ein deutscher Free-Jazzer hat gespielt, Vibraphon und diverse andere Instrumente. Weißt du noch, worum es in dem Film geht?
Nein, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wie gesagt, es ist ein ähnlich anspruchsvolles Thema wie die Musik zum Film. Also es ist nichts, was man sich so auf die Schnelle mal anschaut. Dafür kann ich ein bisschen was noch beitragen zu den restlichen Musikern auf der Platte, neben Marion Brown und dem schon genannten Gunter Hampel, der übrigens, finde ich, immer, egal wann er mit einem spielt und auf dieser Platte insbesondere, auf eine herrliche Art und Weise harmoniert mit dem Marion Brown. Wenn sie lyrisch sind, sind sie beide wirklich, wirklich wunderbar lyrisch, ohne langweilig zu sein. Und wenn sie es avantgardistisch bis free-jazzig krachen lassen, dann fügt sich das auch harmonisch großartig zusammen. Es geht dann weiter mit dem Ambrose Jackson an der Trompete, dem Barry Phillips, würde ich sagen, am Bass. Ist uns auch schon untergekommen irgendwo. Steve McCall an den Drums sagt mir ehrlich gesagt nichts. Und der Alain Corneau dürfte da an den Percussions tätig sein. Also eine durchwegs geniale Platte. Gleich die nächste Nummer auf der zweiten Seite oder Arrière, die letzte Nummer oder auch der Titelsong Le Train Fou, gleich am Anfang, danach gefolgt von Cascadelle oder auch zum Schluss wieder auf der ersten Seite Song for Serge and L. Jede Nummer für sich ist für mich wirklich ein Gewinn. Also das ist wirklich, don't miss it.
Ja, und sollte wer im Internet den Film finden, sagst uns bitte Bescheid, auf YouTube gibt es ihn jedenfalls nicht.
Vielleicht auch noch zur Aufnahmequalität ein Wort. Ja. Auch diese Platte ist hervorragend gepresst. Ich hatte das Problem, dass ich leider Gottes meine erste Scheibe hat einen Pressfehler gehabt. Da hat man gesehen, dass irgendwo die Pressnadel gesprungen sein muss. Aber ansonsten war auch diese Platte einwandfrei und ich habe es dann nochmal besorgt. Die Platte ist laufruhig. Obwohl sie ganz, ganz viele ruhige Phasen hat, gibt es da keine Nebengeräusche, keine Crackler. Wenn man nicht das Pech hat, dass man sozusagen quasi eines der wenigen Ausschussexemplare kriegt. Dazu auch noch bitte eine Bitte an die plattenproduzierenden Firmen. Wir danken, also ich glaube, der Stefan, ich darf für uns beide sprechen, wir danken euch heiß dafür, dass ihr weiter produziert und dass ihr schaut, dass der Prozess weitergeht und auch die Maschinen modernisiert werden. Aber bitte schaut auf eure Qualitätsprozesse. Macht euch nicht den großen Verdienst wieder schlecht, indem ihr nicht genau genug drauf schaut, dass nicht so viel Ausschussware in den Plattenregalen landet. Das ist nämlich äußerst mühsam.
Ja, und das kostet viel Geld letztlich. Ne?
Ja.
Das ist wie Vorsorgeuntersuchung und Nachbehandlung. Ja, über den Gunter Hampel hat Marion Brown offensichtlich dann in Deutschland ein bisschen Fuß gefasst, weil es gibt aus dem Ende der 60er Jahre eine breite Dokumentation seiner Auftritte in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel aus 68 das Album Gesprächsfetzen in München aufgenommen. Das ist sehr okay, ein bisschen verfahren das Ganze. Wer darüber mehr hören will, bitte Folge 88 Jazz spricht Deutsch Teil 2 anhören. Es gibt das Album 69 aufgenommen in Sommerhausen. Unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer werden besser wissen, wo das ist als ich. Wieder mit Gunter Hampel und Ambrose Jackson und einer Sean Lee. Wer immer das die Dame ist. Es ist ein relativ experimentelles Album, also ein typisches Zeitdokument, würde ich sagen, mit mitunter relativ nervigem Gesang von dieser gewissen Sean Lee. Es gibt Live in Bremen aus 69, das heißt Mary Ann, Klammer Live in Bremen. Sehr lange Tunes, aus meiner Sicht ein bisschen eine uneinheitliche Qualität, ein wenig wie zerfahren das Ganze gegen Ende eher meines Erachtens ans unerträgliche Grenzen der Improvisationen. Gibt es neue Markt als Doppel-CD, wer will, aber ich will nicht.
Ja, das ist ja auch vielleicht auch da eine Randnotiz zum Thema Veröffentlichungspolitik. Das Sommerhausen, die Sommerhausen-Aufnahme gibt es auch auf LP inzwischen, offensichtlich in großen Stückzahlen. Da hat man keine Schwierigkeiten, irgendwo bei den einschlägigen Händlern ein Exemplar abzugreifen. Da hätte man vielleicht auch sozusagen einen mal früher abbiegen können und eine von den bereits genannten Werken, zum Beispiel Why Not, oder zum Beispiel Jubilee wieder aufzulegen. Ja, also warum?
Zumal es diesen ESP-Katalog zur Gänze gibt, also der ist verfügbar. Wer immer die Rechte daran hat, ich weiß es nicht.
Ja, naja,
Gut, jetzt kommen wir zu einem Album, das sich also vom Label her direkt anbietet, nämlich auf ECM erschienen, 1970. Es ist ein sehr, sehr bekanntes Album von Marion Brown, Afternoon of a Georgia Faun, ein bisschen an Anlehnung an Claude Debussy, aber auch als Hommage an seinen Heimatbundesstaat Georgia gedacht. Das ist mit dem Anthony Braxton, Gunter Hampel, Benny Maupin und Chick Corea, also durchaus sehr honorigen Herren aufgenommen. Es ist für mich eine Enttäuschung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einmal eine Kollektivimprovisation, sondern es ist eine Aneinanderreihung von individueller Improvisation. Also ich habe mir da notiert, jeder fiepst herum, wie er will, ja, und was er will, ohne auf den anderen einzugehen. Die Platte gibt es nicht am Markt, weder als CD noch als Vinyl. Und sollte ECM das neu auflegen, werde ich in der Käuferschlange eher nicht stehen.
Ja, du hast vollkommen recht. Sie wird immer genannt als seine vielleicht bekannteste, manchmal sogar als wichtigste Platte, neben 3-4 Shep. Ja, würde ich auch nicht zustimmen dazu. Bin ich bei dir, Stefan? Abgesehen davon, dass auch das Cover sehr nichtssagend ist, eigentlich blaues Cover mit Schrift drauf, die jetzt nicht besonders einnehmend ist. Ich finde es nicht uninteressant in Summe gesehen, diese Kollektivimprovisation, die sehr, sehr stark wieder, da kommt wieder dieses Rhythmusinteressierte von Marion Brown, kommt da sehr schön raus. Aber ja, stimmt schon, es sind im Grunde genommen zwei Seiten lang Kollektivimprovisation, wo sehr viel Geräusch gemacht wird. Nicht unspannend, aber ähnlich wie Sommerhausen, sehr experimentell und eigentlich sozusagen quasi eher, ja, wie soll man sagen, sie wursteln herum.
Ja, das ist jetzt noch despektierlicher ausgedrückt, dass ich das versucht habe, aber ich gebe dir recht. Wahrscheinlich auch ein Dokument seiner Zeit, muss man sagen, oder?
Unbedingt, also, ja. Warum diese Platte so bekannt geworden ist, kann ich mir selbst wegen des Debussy nicht vorstellen.
Naja, du hast halt ECM.
Mhm. Ja. Stimmt, ECM
hat auch entsprechende Qualitätslabel immer vorzuweisen gehabt.
Und sie haben eine Nische, die sie besetzt haben, wo sie auch Marketing gemacht haben dafür. Das wird funktioniert haben.
So ist es, ja. Mhm. Gut, ich springe 3 Jahre weiter, sei denn du hast vorher noch was.
Nein, das gehört jetzt großteils dir, nehme ich an, die nächste Zeit.
Also er ist jetzt, ich habe es am Anfang schon anklingen lassen, bis 1970 in Europa gewesen und dann wieder zurück in die USA und entsprechend ändern sich die Aufnahmestudios und die Labels wieder. Er findet jetzt wieder Anschluss an Impulse Records und bringt 73, 74 und 75 drei Alben raus, die man durchaus als Trilogie sehen kann, nämlich Geechee Recollections, Sweet Earth Flying und Vista, wo ich gleich dazu sage, das letzte Album Vista ist eins meiner absoluten Lieblingsalben von Marion Brown. Es beginnt einmal mit Geechee Recollections, das ist sehr afrikanisch geprägt, viel Percussion, viele Rhythmen, eher sparsamer Einsatz von Blasinstrumenten, alles sehr ethno angehaucht. Es geht dann weiter mit Sweet Earth Flying, mit Mual Richard Abrams und Paul Bley. Da gibt es im Grunde zwei Suiten drauf. Das eine ist Sweet Earth Flying, das andere ist Eleven Light, wobei mir der zweite Teil besser gefällt. Ist auch ein hoch bewertetes Album und das leitet dann direkt über in Vista, das sehr ruhiges, kontemplatives, spirituelles Album geworden ist. Das es übrigens auf Platte gibt.
Richtig, gerade jetzt sehr, sehr gut erwerbbar auf Platte, auch wieder auf den einschlägigen Plattformen. Mir gefällt eigentlich insbesondere gleich die Einstiegsnummer Maymoon sehr, sehr gut. Was ich interessant gefunden habe, das ist wirklich die ganz, ganz lyrische Seite von Marion Brown. Ich kann mich nicht erinnern, dass er da irgendwo mal ins Free-Jazzige oder auch
noch
abgleitet. Aber da sieht man dann, was er für einen Sweet Tone eigentlich hat. Aber
ich habe den Eindruck, Entschuldigung, unterbreche,
ja,
aber ich habe den Eindruck, dass er mit dem Afternoon of a Georgia Found seine Fritsches-Phase überhaupt abgeschlossen hat. Du hörst ihn in den späteren Aufnahmen nicht mehr als Fritschesser.
Naja, ein bedingtes Jein, würde ich dazu
okay,
sagen.
Okay,
ne,
kommen wir gleich dazu. Ja.
Aber vom Prinzip, du hast schon recht, er geht jetzt wirklich in moderateren Wegen. Ein bisschen habe ich bei der Platte immer das Gefühl, er wollte beweisen, dass er sozusagen quasi sehr wohl auch im harmonischen Bereich mit seinem wirklich tollen Ton, den er am Saxophon hat, weil er es selbst an der Free Jazz spielt, finde ich, er ist nicht schroff, wie zum Beispiel der Archie Shepp, einer seiner großen Vorbilder, sondern er ist eigentlich immer irgendwo, hat eine gewisse Art von Sweetness in seinem Ton drinnen. Und das hat er so richtig auf Vista breit gewalzt, aber auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem bereits von dir genannten Sweet Earth Flying. Für mich eine sehr, sehr anstrengende Platte. Ich habe mir trotzdem dazu notiert, sollte sie irgendwo mal rauskommen zu vernünftigen Preisen oder sollte man sie zu vernünftigen Preisen bei irgendeiner Plattenbörse finden, würde ich sie definitiv kaufen. Ich finde sie sehr spannend.
Mhm. Ja.
Gut.
Jo. Ich habe da weitere Alben auf der Liste, aber der Spannungsbogen nimmt für mich jetzt rapide ab.
Naja, so, ich habe da noch einen echten Peak. Als
ja,
nächstes,
okay. Nicht, also das nächste Album ist gleich ein Jahr später, Avo Vovoda.
Genau.
Ich glaube, auch das gibt es jetzt.
Richtig, gibt es jetzt auch.
Als CD oder als Platte.
Platte.
Man hört da neue Instrumente im braunen Universum, nämlich eine E-Gitarre. Es gibt da ein bisschen Reggae, ein bisschen Funk. Das hat mich nicht überzeugt.
Ich verstehe dich. Ich habe reingehört und bin so reingekippt, ähnlich wie es mir gegangen ist eben mit Le Teint Fou. Ist mir bei der Avo Vovoda, bin ich mit jedem Mal hören tiefer reingekommen. Dieses schräge, Reggae-artige, bisschen funkige, das aber immer im Marian Brown-Kosmos bleibt. Und das ist das, was mich so eingenommen hat. Du hörst auf der Platte von vorn bis hinten und diese eher, wie soll ich sagen, Reggae-funkigen Sachen sind vor allem auf der Seite 1 versammelt. Sie sind nie so, dass sie sich eindeutig zuordnen lassen würden, den Fusion-Genres sozusagen, die in der Zeit damals entstanden sind, weil er ständig hinein trötet oder immer wieder hineinkippt in seine avantgardistisch-free-jazzigen Phrasen, die ausgesprochen gut passen, wie ich finde. Aber da kann man offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmung dazu haben. Also mir hat sie sehr gut gefallen. Ich habe mir ein Exemplar besorgt, möchte dazu sagen, für den, der sich auch dafür erwärmen kann, dass es eine sehr, sehr gute Aufnahme ist. Es ist ein Faltcover, sehr, sehr gut produziert, einwandfreie Pressung, alles sehr gut, schön gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich mich entschieden habe, die Platte zu kaufen und liefere nur vielleicht jetzt noch schnell die Musiker nach, weil das ja schon eine fast ein bisschen auch World-Music-artige Geschichte ist. Neben dem Marian Brown ist an der Trompete dann Bruce Jackson, an der Gitarre, die du schon erwähnt hast, ist der Billy Patterson und der René Arlin. Am Bass spielt der Fred Hopkins und den Percussions sind abwechselnd der Ed Blackwell und der Juma Santos. Und last not least ist der Chris Henderson derjenige, der die Schlagstücke an der Trommel bedient.
Also mir eher unbekannte Menschen, außer Ed Blackwell. Hast du irgendeinen Anspieltipp?
Ja, vielleicht gleich. Das ist die erste Nummer, La Placita, die, wie der Name schon suggeriert, so sehr südamerikanisch einsteigt. Fast ein bisschen an Mariachi erinnert und dann aber doch irgendwie so in den Marian Brown Kosmos abgleitet. Hat mir sehr gut gefallen, lege ich euch ins Herz.
Ja, La Placita hast du übrigens das nächste, also das im folgenden Jahr erschienene Live-Album, Live in Willisau. Ja, insgesamt für mich ein wenig spannendes Album, aber das liegt wohl auch daran, dass mir die Musik von Avo Vovoda nicht so gefallen hat und das dann live zu hören ist dann auch nicht besser. Aber insgesamt ist es, ich glaube, das Live-Album kann man grundsätzlich vergessen, oder? Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
Du, ich habe ein bisschen in die restlichen Sachen reingehört. Ich bin in Wirklichkeit sozusagen quasi, ich wäre mit meinen Empfehlungen
Ja,
fertig. Es gibt dann
wäre
später,
ich auch.
ja.
Ja,
Schade
sag.
ist, dass es Read and Vibes aus 1978, glaube ich, absolut nicht abgreifbar gibt. Das ist, glaube ich, eine Kooperation mit dem Gunter Hampel wieder,
Duo-Aufnahme, ja.
die sehr, sehr gut funktioniert, aber das ist nicht einmal
Die
irgendwo
funktioniert
abhörbar,
sehr
glaube
gut,
ich.
ja, weil dieses Vibraphon und das Saxophon doch gut harmonieren miteinander. Eben hat er zurückgeschrieben für ruhige Nächte. Und es gefällt mir auch besser als die folgenden Duette, nämlich aus den 80er Jahren mit dem Mel Waldron, Songs of Love and Regrets und Much More. Das, ja, man kann sagen, zwei Poeten, die im Zwiegespräch sind, aber das ist Musik für Musiker. Und vielleicht noch ein letztes Album aus den 90er Jahren, Offering. Wieder mit einem Gitarristen aufgenommen, gewisser Jay Messer. Das ist ein bisschen spirituell geworden. Es ist ganz okay. Es gibt auch einen Titel drauf, der an den John Coltrane erinnert, Ode to Coltrane. Ja, und das war's dann mehr oder weniger.
Vielleicht last not least, auch eine verbunden mit einer Frage an dich, Stefan. Es ist jetzt gerade rausgekommen, eine Aufnahme, die aus den 70er Jahren sein muss, die zwei ganz große Meister des Free Jazz Saxophons zusammengeführt hat, nämlich eben den Marion Brown und den Wardada Leo Smith Creative Improvisation Ensemble.
Ist mir
Wie
entgangen,
gesagt,
ne?
ist dir entgangen, ja? Schaut,
Ja.
das jetzt, kannst du da nichts dazu sagen. Ich habe reingehört. Und obwohl es da offensichtlich eine sehr, sehr schöne Pressung auf Vinyl gibt, habe ich mich nicht dafür erwärmen können, weil es ist auch wieder so ein bisschen, wie wir es schon von Sommerhausen und ähnlichen Platten gesagt haben, es ist ein bisschen ein Herumspintisieren. Fast ein bisschen schade, weil gerade im Falle von Marion Brown und dem Leo Smith kommen wirklich zwei absolute Free Jazz Giganten zusammen. Und es ist ein interessantes Zeitdokument, aber auch da gilt vielleicht, schauen wir, ob wir nicht die 60er-Jahr-Sachen wieder hinter dem Ofen hervorholen. Ja.
Ja, also wir haben zu Beginn die Meinung vertreten, dass Marion Brown unterschätzt ist. Vergessen ist aber offensichtlich nicht. Und darauf deutet hin erstens, dass Platten oder auch CDs wieder veröffentlicht werden von seiner Musik. Das ist das eine. Und das andere, dass ich auch einen Musiker gefunden habe, der zumindest 2019 schon eine Hommage an Marion Brown aufgenommen hat, nämlich Le Temps Fou heißt das Album. Hat er mit dem ursprünglichen Le Temps Fou wenig zu tun. Das ist ein gewisser Jonathan Jurion, ich weiß es nicht, der kommt aus Guadeloupe, ist ein Pianist und wie die Playlist mit Capricorn Moon begonnen hat, schließt sie auch hier mit Capricorn Moon von diesem Jonathan Jurion in einer ja, ein bisschen jazzig-karibischen Fassung.
Na schau.
Genau. Und damit sind wir eigentlich durch für heute.
Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spiel ist aus für heute. Nun müssen wir nach Hause gehen und Stefan und Dieter sagen auf Wiedersehen.
Sehr schön gesagt, ja, für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Anspielung an den österreichischen Kasperl.
Ja.
Versteht man es jetzt besser? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wer versteht uns schon?
Ja, wer
Ich
versteht
hoffe,
uns schon?
der eine oder andere da draußen, die eine oder andere da draußen versteht uns trotzdem und hört uns auch in Zukunft weiter.
Ja, es gibt in Wien das Urania Puppentheater und aus dem Urania Puppentheater gibt es Kasperl und Pezi als Fernsehsendung in den 70er Jahren in Schwarz-Weiß noch und der kleine Dieter und der kleine Stefan sind begeistert vom Fernseher gesessen, um, weiß ich nicht, Mittwoch 17:30 Uhr oder so. Und haben sie das reingezogen.
Da kann ich jetzt gar nicht widersprechen. Das ist wirklich so gewesen. Ich war ein großer Fan vom Kasperl.
Genau.
Na gut, ich glaube, bevor es jetzt zu tief wird, beenden wir dieses wunderbare Jazzgespräch. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Genau, tschüss, ich mich auch. Tschüss.